Heute ist Totensonntag. Das ist ein Tag, der soll erinnern an den Tod. Er soll erinnern ans jüngste Gericht. Die Bibel sagt uns ja, dass es gar nicht schlecht ist, wenn wir daran denken. Die Bibel sagt uns, Mensch, gedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug werdest. Das ist ja eins der großen Geheimnisse. Eins ist sicher im Leben, dass wir sterben müssen. Und trotzdem kümmern sich so wenige Menschen darum. Ich weiß auch nicht, was die Leute heute am Totensonntag machen, ob sie darüber nachdenken. Mancher geht vielleicht auf den Friedhof oder ich weiß es nicht, wie der Einzelne das begeht. Aber ja, es ist vielleicht gar nicht schlecht, darüber nachzudenken. Man denkt halt immer zu spät dran, das ist wie man auf eine Reise geht. Also ich bemühe mich, wenn ich auf eine Reise gehe, dann weiß ich das ja, dass ich dann das Köfferle nicht erst packe, wenn ich eigentlich schon ins Auto soll, sondern so ein bisschen vorher, damit der Stress nicht aufkommt. Aber wenn es um den Tod geht, dann ist das irgendwie ganz seltsam. Dann warten die Menschen ab. Obwohl sie wissen, dass die Reise kommt, warten sie ab. Und es wäre doch besser, wir denken darüber nach, wann die Vorbereitung dafür eigentlich richtig wäre oder was man da tun muss zu dieser Vorbereitung. Und wir wissen es ja, es geht darum, dass wir eine Beziehung zu Jesus entwickeln, solange wir es können. Dass Glaube da ist, auch für andere Menschen. Wie entsteht denn Glaube? Der Paulus erklärt uns das im Römerbrief im 10. Kapitel. Da sagt er, dass der Glaube kommt aus der Predigt. Also was wir jetzt machen, das ist sehr biblisch. Der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen kommt aus dem Wort Gottes. Das ist das, was wir predigen sollen, das Wort Gottes. Und da geht es also darum in dieser Vorbereitung, dass wir uns mit diesem Wort beschäftigen, das Hören in unser Herz aufnehmen, dass es etwas tut. Und ich möchte heute darüber reden, dass wir uns mehr damit befassen, mit diesem Hören und was wir denn dann damit machen. Und Jesus erklärt es, und das finde ich ganz interessant, Jesus erklärt es, da kommen die Menschen zusammen, viele Menschen, und dann erzählt er ihnen diese Geschichte. Das ist ein Gleichnis im Lukas-Evangelium im 8. Kapitel, worauf wir da achten müssen, was ganz interessant ist. Die meisten Gleichnisse erklärt Jesus nicht. Dieses Gleichnis erklärt er, aber erklärt es nicht den Menschen, sondern erklärt es seinen Jüngern, mir, dir. Und deshalb finde ich das besonders wichtig. Und ich lese euch das vor, könnt es gern mitlesen, Lukas 8, ab Vers 4. Da heißt es, da nun viel Volks beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel etliches auf den Weg und war zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und etliches fiel auf Fels. Und da es aufging, verdorrte es, darum, dass es nicht Saft hatte. Und etliches fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und etliches fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfältig Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich lese gleich noch weiter, aber ich fand es hier schon mal ganz interessant. Ich habe das ja, es gibt ja viele Stellen, die sind ja so bekannt, oder von der Kinderstunde, man hört sie und es denkt, ja, Sämann. Oder da denkt man doch, kenne ich schon, kenne ich doch, oder das kenne ich doch wirklich. Und es ist schon sehr interessant, was er hier tut, was er hier sagt und was das mit uns macht. Der erste Gedanke ist doch, ich bin gutes Land. Jetzt beschreibt er doch die ganzen anderen Menschen, oder die heute Morgen hier nicht sitzen, gell? Die draußen sind, die die Einladung nicht gelesen haben. Das geht einem doch sofort so durch den Kopf. Eigentlich, mit mir hat es nicht viel zu tun, oder? Ich bin doch gutes Land. Also nur so als Zwischengedanke für uns zum Nachdenken. Ich lese weiter. Es fragten ihn aber seine Jünger, und das war vorhin, was ich gesagt habe, dass es jetzt um die Jünger geht, Jünger wie uns. Es fragten ihn aber seine Jünger und sprachen, was dies Gleichnis wäre. Finde ich auch wieder ganz toll, weil oft ist es so, wir hören so eine Geschichte von Jesus und dann verstehen wir sie sofort und haben sie eigentlich nicht verstanden oder nicht sofort verstanden. Denn die Jünger hätte ich jetzt erwartet, also Jünger, die verstehen es. Ich hätte es erwartet, dass jetzt irgendwelche von der Straße, die dann sagen, was soll jetzt das? Aber die Jünger, die haben es nicht verstanden. Und er sprach, euch ist gegeben zu wissen das Geheimnis des Reich Gottes, den anderen aber in Gleichnissen, dass sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Was sagt er damit? Sagt damit, wenn einer ein verstocktes Herz hat, wenn einer Wachspropfen im Ohr hat oder totalen Durchzug, der wird es nicht verstehen. Der kann das nicht verstehen. Und Jesus erklärt ja das Reich Gottes, also sein Reich, erklärt er in vielen Beispielen in den Evangelien, damit wir die Wahrheit besser verstehen. Er hat ja so eine blumige, so eine erzählende Sprache, womit man was anfangen kann, wo die Leute was anfangen können. Also wenn man die Felder sieht und die Ähren sieht, dann, da kann man was damit anfangen. Das ist nicht so fürchterlich theoretisch. Aber es kommt darauf an, dass man es hört. Wer Ohren hat, der höre. Und wer es nicht hört, der wird es nicht verstehen. Und er sagt, das erklärt es jetzt, das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg sind, das sind, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf das sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an und die haben nicht Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, so es hören und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum, Wollust dieses Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Die aber auf dem guten Land sind, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen, und bringen Frucht in Geduld. Vorletzte Woche war ich die ganze Woche auf einer Messe. Und wenn so eine Firma auf die Messe geht, Herr Friedemann macht es ja auch ab und zu, ich meine, dann ist es ganz wichtig, dass in diesen Gesprächen, dass man Visitenkarten einsammelt und Zettel schreibt, weil deshalb gehen wir auf die Messe, damit man neue Leute findet, die man interessieren kann für sein Produkt. Und so ist es natürlich bei uns auch. Das war eins der wichtigsten Abends, werden die Zettel gezählt. Und da wird es verglichen, wie war das jetzt im letzten Jahr? Haben wir heute mehr Zettel als es, oder gestern oder vorgestern? Also das ist ja, wenn wir etwas tun, dann ist ja immer interessant, was kommt dabei raus, oder? Wir machen doch nicht gern was, Gerhard, oder ihr macht einen tollen Flyer mit Bildern von deinen Mädels. Da fragst du dich doch, kommen jetzt mehr Kunden wegen den Mädels oder wegen den Teppichen? Also auf jeden Fall, man fragt sich, was kommt dabei raus, wenn man etwas tut. Was kommt dabei raus? Ja, was kommt dabei raus, wenn wir einen Gottesdienst haben, eine Bibelarbeit, einen Hauskreis oder eine Freizeit oder wir laden Angelo ein? Was kommt dabei raus? Wie viele Bekehrungen waren im Zelt oder nach dem Zelt? Was kommt dabei raus? Ist doch interessant in diesem Beispiel von Jesus, da sehen wir nirgends, dass Jesus eine Rechnung macht. Was kam jetzt dabei raus? Beim Fall 1, beim Fall 2, beim Fall 3, beim Fall 4, was kommt dabei raus? Der stellt keine Rechnung auf, der macht keine Bilanz. So und so viel Samen, so viel Säcke, so viel Arbeitsstunden, so und so viel Ertrag und Frucht, Gewinn und Verlust, lohnt sich das? Macht Jesus alles nicht. Das ist sehr menschlich, dass wir das machen. Dass wir schon, bevor wir anfangen, stellen wir schon eine Rechnung auf, was es uns da kosten würde. Jesus macht es nicht, weil es Jesus nicht um diese Rechnung geht, sondern es geht ihm um den Menschen und für den gibt er alles. Da gibt es keine Rechnung, die aufgemacht werden kann. Es geht Jesus darum, dass man zu ihm eine lebendige Beziehung hat. Darum geht es. Man braucht eine lebendige Beziehung. Und lebendige Beziehungen, die kann man nicht errechnen. Die kann man nicht abrechnen. Das sind sozusagen diese unbezahlbaren Dinge. Dass einer dich liebt, das kannst du nicht kaufen. Das ist unbezahlbar, das kann man nicht errechnen. Jesus erzählt dieses Gleichnis, ja, und zeigt damit auf, wie verschieden Menschen auf sein Wort reagieren, ja, und ruft dazu auf, dass es hier darum geht, dass wir mit offenem Herzen zuhören. Und das Gleichnis beschreibt, wie Menschen sich verhalten, wenn sie das Evangelium gehört haben. Die einen verhalten sich so, die anderen so, das erklärt er schön. Und am Ende bleiben nur ganz wenige übrig, das kennen wir, die dann Christen werden und noch weniger, die es dann bleiben. Ja, das kann man mit dem Gleichnis machen. Man kann jetzt gucken, diese unterschiedlichen Hörverhalten, wie Menschen hören. Also die Frau Schmidt, die hört so, der Herr Müller hört so, die Frau Meier so. Und man kann dann für so eine Evangelisation, kann man sich jetzt dann überlegen, wie man jetzt diese Hörverhalten anspricht, oder haben wir auch gemacht, oder? Dass man sagt, jetzt hier da vorne, da machen wir jetzt Lobpreis mit, da vorne stehen noch vier. Und das haben wir auch überlegt, oder? Wie kriegt man das jetzt irgendwie rüber? Wie kann man das machen? Und wir denken darüber nach, wie andere Menschen hören und reagieren. Aber es geht Jesus um mehr. Also erstens mal erklärt er dieses Beispiel am Ende seinen Jüngern. Jetzt könntest du sagen, das sind doch gutes Land. Was redet er mit denen? Die sind doch gutes Land. Aber er erklärt es seinen Jüngern und spricht ihnen das zu. So, Jesus erzählt dieses Gleichnis, damit die Jünger, das heißt auch wir, in dieses Gleichnis wie in einen Spiegel schauen können und ablesen können, wie es um unser Herz bestellt ist. Hör mit dem Herz, hat er gesagt. Das können wir da drin sehen. Wie hören die Jünger, wie hören wir eigentlich zu? Wie höre ich zu, wenn Gottes Wort auf mich fällt, wenn es auf dich fällt? Und das heißt, Jesus will nicht nur, dass die Jünger über andere Menschen nachdenken, sondern vor allem sollen sie auch mal und zuerst über sich selber nachdenken. Also das fand ich jetzt für mich ein neuer Gedanke. Ich gebe es zu. Ich habe das Gleichnis so immer unter dem Blick gelesen. Ich gehöre sowieso zur Gruppe 4. 1, 2, 3, da muss man sich jetzt überlegen, wie kriegt man die irgendwie rüber. Aber darüber nachgedacht zu sagen, okay, wenn Jesus das Gleichnis mir erzählt und sagt, jetzt guck mal in dieses Gleichnis und prüf dich mal, wie du zuhörst. Meinem Wort zuhörst. Jesus will sowieso immer, dass wir zunächst über uns selber nachdenken. Bei uns selber suchen. Das kennt ihr doch mit dem Balken und dem Splitter im Auge. Wir neigen immer schnell dazu, uns rauszunehmen und auf die anderen zu gucken, was die alles machen sollen. Und deshalb heute Morgen die Frage, wie hören wir hin? Wie hörst du zu im Gottesdienst, unter der Woche? Vielleicht wenn du die Losung liest oder wenn du die Bibel liest oder. Wie hören wir hin? Also Jesus erklärt zum nächsten Mal, aber es ist ja uns klar, der Same ist das Wort Gottes. Und dieser Same, sagt Jesus, hat ungeheure Kraft. Der Same, wenn der auf einen richtigen Boden fällt, dann hat er eine unglaubliche Kraft. Er entfaltet ungeheures Leben und Jesus sagt, also das ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen, aber der bringt hundertfache, also unglaubliche Frucht. Der Same Gottes Wortes ist Kraft und hat Kraft, hört sich ganz toll an, aber der Same ist total ohnmächtig. Der Same ist abhängig von dem Boden, auf den er fällt. An sich hat er die gleiche Kraft. Aber je nachdem, auf welchen Boden er fällt, ist er total ohnmächtig. Je nach Boden wächst gar nichts, obwohl es ein super, super, super toller Bio erste Klasse Samen ist. Warum? Weil der Same selbst nichts erzwingt. Manchmal habe ich gedacht, das hätte Gott doch auch anders machen können. Unser Leben lang müssen wir fischen gehen und rennen gehen. Das hätte er echt anders machen können. Aber so ist es halt. Der Same selber erzwingt nichts. Gott erzwingt nichts. Der will, dass du freiwillig kommst und hörst und es in dein Herz aufnimmst. Und von daher sagt Jesus also zweierlei. Der Same, das Wort Gottes, hat Kraft, es hat Lebenskraft. Und du Mensch, der du dieses Wort hörst, entscheidest immer wieder neu. Und es sind diese vier Gruppen, die er hier uns ausbreitet. Du Mensch, du selber entscheidest immer wieder neu, wie dieses Wort in dir, in deinem Leben ankommt. Wie viel Lebenskraft davon in dich hineinfließen kann. Es entscheidet nicht der Same, das entscheidest du. Und deshalb ist dieses Gleichnis so wichtig, dass wir das uns nochmal anschauen. Und deshalb sagt Jesus am Ende auch, wer Ohren hat, der höre. Ihr kennt es ja auch aus der Offenbarung, aus Gemeinden, wo er die Briefe schreibt. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Das heißt, Jesus lädt uns ein zum Hören. Zu einem Hören, das Entscheidungen trifft. Ist auch wichtig. Das ist das Dramatische an diesen Beispielen, die da kommen. Das muss ja ein Hören sein, das Raum frei gibt. Welcher Mensch heute hat noch Raum frei? Versuch mal einen Termin zu machen mit drei Leuten. Dies Jahr nimmer. Das klappt nimmer. Und nächstes Jahr nicht gleich. Kein Mensch hat mehr Raum frei. Jesus will, dass wir hören, das Raum frei macht, damit sein Wort überhaupt wirken kann. Denn ein Boden, also Fels oder Weg oder was auch immer, das ist unveränderbar. Das ist so, wie es ist. Es kann sich nicht von selber verändern. Ein Weg kann nicht sagen, heute bin ich mal Wiese. Oder ein Fels kann nicht sagen, heute bin ich mal Sand. Das ist halt, er ist halt, wie er ist. Aber das Gute bei uns ist, es ist bei uns ja nicht so. Jeder Mensch hat selber die Chance, dass er an sich arbeitet, dass er sich verändert. Jeder Mensch kann Veränderung, kann Verwandlung, kann Erneuerung, kann Umkehr erfahren oder zulassen oder wollen. Und das Wollen steht am Anfang. Und das will der Mensch meist nicht. Der Mensch will nicht. Der Mensch will, was er will. Er will nicht. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, damit seine Jünger, und das sind auch wir, damit wir Entscheidungen treffen, damit wir uns entscheiden, wie wir zuhören, wie wir immer neu hören wollen. Und das schauen wir uns mal an. Also das Gleichnis beginnt damit, dass der Sämann losgeht und sät. Also ich habe keinen so einen schönen Rasen. So ab und zu denke ich, also irgendwie muss ich jetzt was, da gibt es dann diese Stellen, die immer dünner werden, ich weiß gar nicht warum. Da muss jetzt irgendwie, muss ich da was ein bisschen düngen oder Nachsaat da drauf machen. Also ich gucke schon, wo ich das hinschmeiß. Unter die Hecke hat es keinen Wert und auf den Weg hat es auch keinen. Also ich gucke schon, weil es kostet auch Geld, den Samen. Das ist mir jetzt schon wichtig. Aber jetzt hat Jesus erzählt hier, dieser Sämann, der ist brutal großzügig. Also der achtet nicht einmal da drauf, sondern der sät unglaublich großzügig. Offensichtlich hat er so viel von seinem Samen, dass er sich den Gedanken nicht machen muss, ob ihm der Same ausgeht, sondern der haut den Samen gerade so raus. Und es sagt uns etwas, das Wort Gottes geht jeden an und es wird jedem angeboten. Es wird zu jedem hingeworfen. Da ist keiner ausgenommen, nicht sparsam, sondern unglaublich großzügig. Das Wort Gottes ist sozusagen eine unerschöpfliche Samenquelle. Es gibt genug davon. Es muss man nicht Sorge tragen, dass eines Tages hat das Wort sein Pulver verschossen. Oder das denken doch manche, jetzt brauche ich eine neue Übersetzung. Gell? Neues Leben, gute Nachricht und noch bessere Nachricht und irgendwas. Was haben wir erkannt? Gehen wir einfach zurück an den Ursprung. Die Kraft ist da. Die ist unerschöpflich, die hört nicht auf, die muss man nicht neu übersetzen. Brauchen wir gar nicht. Und zeitlebens werden wir nicht ans Ende vom Hören kommen. Also ich liebe ja dieses Bild von der Bibel als Zwiebel. Das ist wie mit diesem Gleichnis. Das habe ich gelesen, habe eine Schale abgeschält von dieser Zwiebel. Und später lese ich nochmal eine Schale abgeschält von dieser Zwiebel. Bis ich an den Kern komme, reicht mein Leben nicht von dieser Zwiebel. So viele Schalen. Man entdeckt immer Tieferes in diesem Wort, je mehr man darin wohnt. Also Jesus' Frage an dich heute Morgen ist, wie hörst du hin? Wie hören wir hin? Und jetzt sagt er, gibt er das erste Bild, einige, sagt Jesus, fiel auf den Weg und wurde zertreten, logisch, der Weg ist hart und die Vögel fraßen es auf. Jesus sagt damit, das erste Bild redet hier von einem oberflächlichen Hören. Das ist schon Hören. Also da, am Anfang habe ich immer gedacht, ja, das sind die Nichtchristen, die vorbeilaufen. Aber so ist es nicht. Hier wird schon gehört. Aber das Hören trägt nicht sehr weit. Und Jesus sagt, der Teufel kommt und nimmt das Wort aus dem Herzen. Das heißt, ja, wir haben schon gehört und das Wort hat auch schon angefangen, sich ein bisschen zu setzen, aber es kann keine Wurzeln treiben. Und der Same ist wieder weg. Das Hören geht ja zum Herz. Und die Bibel redet von dem Herz, das verhärtet ist. Und wenn es zu sehr verhärtet ist, dann ist der Weg eben hart und dann kann der Same da nicht Wurzel treiben. Aber Jesus will ja, dass es wie ein Spiegel ist. Deshalb die Frage an uns, kennen wir das? So oberflächlich hinhören. Also zunächst mal ganz äußerlich. Also ich höre Radio oberflächlich. Irgendwie ist es so, manchmal denke ich mir, als ob damit jemand irgendwie da ist oder was schwätzt oder so. Da läuft das Radio und ich kriege eigentlich gar nicht mit, was da gesagt wird. Oder ich höre da oberflächlich hin. Meistens höre ich oberflächlich hin. Ich mache halt nebenher alles Mögliche und dann gaggert das Radio daneben dran. Und so kann man das Wort Gottes hören. Eigentlich macht man was anderes. Und so nebenbei, oberflächlich, weil es fühlt sich vielleicht besser an, so hat man ERF oder irgend so einen christlichen Sender laufen oder was, hört man zu. Oberflächlich zuhören, vielleicht auch beim Gottesdienst, bei der Andacht, wo auch immer, oberflächlich. Aber man kann jetzt nicht nur so äußerlich oberflächlich, man kann auch innerlich oberflächlich zuhören. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, diesen Satz, kenne ich schon. Sprechen wir nicht so aus, aber so innerlich, kenne ich schon. Schon wieder das Gleiche, kenne ich schon. Da sehen wir uns irgendwie vielleicht einen Text an, kenne ich schon. Brauche gar nicht länger, kenne ich schon. Einfach drüber hinweggehen. Oder kommen wir in den Gottesdienst und ach, der XY spricht wieder über sein Lieblingsthema, kenne ich schon. Es passiert manchmal, dass man dann schon mit dem kenne ich schon dann gar nicht mehr richtig hinhört, sondern oberflächlich bleibt. Oder, vielleicht kennen wir das auch, wir merken, dass wir eigentlich gar nicht richtig hinhören wollen bei diesem Thema. Das berührt unangenehm. Vielleicht, weil ich vorher weiß, aufgrund des Textes, des Themas, der Situation, also wenn ich da wirklich ordentlich hinhöre, dann muss ich was ändern in meinem Leben. Also will ich es gar nicht wissen, so genau. Oberflächlich hinhören, kenne ich schon. Wenn man oberflächlich hört, dann ist es schnell wieder weg. Da kann nichts wachsen, da passiert nichts. Da kann kein Glaube gedeihen. Weiter sagt Jesus, wie hören wir hin? Da sagt er, einiges fällt auf den Felsen. Es geht auf und verdorrt auch schnell wieder, weil es keine Wurzeln hat. Also, es geht auf, sagt er. Das heißt, das Wort Gottes wird mit Freude aufgenommen, aber da passiert was, irgendeine Krise und dann wird es schwierig. Und das kennen wir doch auch. Also ich erinnere mich, als Jugendlicher in der Gemeinde, eine tolle Sache war immer im Sommer die Freizeiten. Das war eine tolle Sache. Da sind wir dann alle zusammen, haben wir die anderen wieder getroffen, so ähnlich wie unsere Jugendliche oft, wie heißt das Wort des Lebens, Lager gegangen sind. Also auf jeden Fall diesen Freizeiten, das ist ja unglaublich. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selber auf diesen Freizeiten wart. Diese Kraft und das Gemeinsame und was da passiert. Also das ist so ähnlich, als ob das Rad so richtig angeschoben wird. Da hat man Schwung, da kommen aus der Freizeit nach Hause Und dann, wie in meinem Fall, geht man in die Schule und dann, als ob es weggeblasen worden wäre, was da alles so toll war. Da bricht alles zusammen. Oder wir kennen das. Vielleicht haben wir Vortragsreihe, Angelo, ein Gast kommt in die Gemeinde, hört zu, es wächst ein bisschen was, kommt ab und zu in den Gottesdienst, fühlt sich ganz begeistert an, fängt an, mit Jesus zu leben, und dann irgendwie passiert irgendwas. Das kennen wir doch, oder? Das kennen wir. Ja, dann wird einfach klar, dass Nachfolge was kostet. Es kostet nicht einmal was, es kostet ja alles. Deshalb finde ich immer das schwierig, wenn wir anderen Menschen vom Glauben erzählen, versuchen das so irgendwie so schön darzustellen. Also heute denke ich, ist grottefalsch, ist ganz, ganz falsch. Wir brauchen, wie der Friedemann am Anfang gesagt hat, den zerbrochenen Menschen, der merkt, ich kann einfach nicht. Und der sucht eine Hilfe. Den muss man nicht zum Jagen tragen. Da muss man nicht überlegen, wie hört der. Sondern der sucht. Der kommt und der sucht, denke ich heute. Ja, und so ist es halt, da kommen die Kosten aufeinander zu. Oder man stellt fest, wenn ich jetzt richtig hinhöre, dann muss ich mit meinem Geld anders umgehen. Da muss ich was ändern in meinem Leben. Und aufgrund von den Dingen, die da kommen, da ist ganz schnell diese oberflächliche Begeisterung ist dann weg, wie weggeblasen. Wenn schwierige Situationen kommen, sobald der Glaube die erste Begeisterung, einen Dämpfer erhält, wenn dann keine Wurzeln da sind, die festhalten, wenn es oberflächlich war, ist logisch, dann spülst es weg. Das ist schwierig. Deshalb ist dieses Durchziehen, da rein, da raus, das Oberflächliche ist eine ganz gefährliche Sache. Deshalb ist Jesus wichtig, dass wir überlegen, wie höre ich hin, wenn Gottes Wort auf mich fällt? Ich gestehe es ja, manchmal ist es so, tue ich mir schwer, manchmal mit jemandem, der so langweilig redet. Die Intonation so, das tue ich mir schwer. Und dann muss ich mich am Riemen reißen und sagen, jetzt versuche ich mal da wirklich hineinzuhören, an Gottes Wort und störe mich nicht an etwas sowas Oberflächlichem. Wie hören wir hin? Jesus beschreibt als drittes die Gefahr, dass man von anderen Dingen besetzt ist, in Anspruch genommen wird. Und zwar so sehr, dass der Glaube erdrückt wird von dem, was da ist. Und er nennt drei Beispiele, nämlich Sorgen, Reichtum oder Freuden des Lebens. Das erste, das kennen wir alle. Es ist mir ein großes Problem. Die Sorgen, die überfallen uns ja, die suchen wir ja nicht. Plötzlich sind sie da, die schlaflose Nacht. Plötzlich kommt's. Jetzt, wir wissen ganz genau, die Bibel sagt, sorget euch um nichts. Das haben wir ja nicht ausgesucht. Plötzlich sind sie da. Und wenn die da sind, dann besetzen sie uns. Wir wissen, dass Jesus das nicht will. Er will, dass wir die Sorgen auf ihn werfen. Und die Frage ist, wer ist der Herr im Haus? Wer beherrscht wen? Schon überhaupt eine lebenslange Frage für uns als Christen, wer ist der Herr im Haus? Wenn der Geist Gottes in dir wohnt und du ihm Raum machst, dann bist du nicht selber Herr im Haus. Wenn du zulässt, dass du besetzt bist von allem Möglichen, was dich abhält, das Innere Frucht tragen zu lassen, dann bist du nicht Herr im Haus. In Matthäus 6,34 sagt Jesus, darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Und Sorgen, die können die Oberhand gewinnen, die können uns erdrücken. Weiter nennt Jesus den Reichtum. Das hören wir eigentlich nicht so gern, das mit dem Reichtum. Das ist so, ja, wie erzählt einer dem anderen, was er verdient. Das ist eigentlich nicht so, das macht man nicht so gern. Also jetzt legt doch mal euer Bankkonto hier. Das macht man nicht gern, oder? Das ist nicht so. Wobei gut versorgt sein ist ja an sich nicht negativ, aber dieser Reichtum, der hat eine Eigendynamik. Je mehr jemand hat, umso mehr will er. Also ich kenne Menschen, die sind wirklich reich. Und dann wundere mich, wie oft die zum Netto, Lidl und Aldi gehen und erzählen, dass es da wieder ein tolles Angebot. Da denke ich immer, also die hätten das Geld, um einen Bauer zu gehen und dem Bauer wirklich dort sein Zeug abzukaufen. Das Geld hätten die, so einen Hofladen oder so irgendwas. Und ausgerechnet die, die ganz viel haben, die geben ganz wenig aus. Deshalb haben sie auch so viel wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, das mit dem Reichtum, da sagt Jesus, prüf dich mal, schau in den Spiegel, ob das eine Gefahr ist, die dich zudeckt. Weil man in so einen Sog geraten kann, nach dem Meer. Und deshalb ist die Bibel ist voll voller Warnungen, was da geschieht. Reichtum kann einen Menschen zu sehr in Anspruch nehmen, immer mehr haben. Und da muss man, wenn man natürlich mehr hat, muss man sich mehr Sorgen darum machen. Das ist so, die Reichen, die ich kenne, die reden über nichts anderes. Die Anlage habe ich verkaufen, da habe ich dann in dem Osten eine Wohnung und was weiß ich was. Das bringt natürlich viel Bindung mit sich, wenn du da zu viel hast, wie ich mein Geld einsetze. Das ist keine Kraft mehr, kein Boden mehr da für das Wort Gottes. Reichtum, Sorgen. Und noch eines nennt er Wollust, also Freuden des Lebens. Das sind ja der Menschheit liebste Dinge, die Freuden des Lebens. Könnte man jetzt meinen, so als Christ, wir müssen als Miesepeter rumsetzen und Freuden dürfen wir nicht haben. Aber das, ihr wisst ja, das ist ja nicht so. Natürlich geht es in der Bibel um andere Freuden, als die Welt manchmal unter Freuden versteht. Aber Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle und in Genüge habet. Dass es uns gut geht, weil wir wissen, dass wir gerettet sind, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir ewiges Leben haben. Es soll uns gut gehen. Gott will, dass es uns gut geht. Auf jeden Fall letztlich gut geht. Aber worum geht es Jesus hier? Jesus wurde Mensch und er kennt die Welt. Und er weiß, dass die Welt Vergnügen mag. Und wie ist das heute, manche Jugendliche? Feiern gehen ist so das Schlagwort. Da rennt man von einem Event zum anderen, von einer Sache zum anderen. Und man ist so sehr auf der Suche nach Ablenkung, nach Zerstreuung, dass man das wesentliche Thema des Lebens gar nicht mehr hören kann, weil da hat man ja gar keine Zeit mehr dazu. Da ist man am nächsten Morgen dermaßen müde, da geht es nicht mehr. Das Problem bei diesen Vergnügungen ist, dass man sich da zudicken lässt, dass man sich unterhalten lässt, anstatt sich mit Jesus zu unterhalten, ihm zuzuhören. Freuden des Lebens. Das sind auch gefährliche Dinge, diese Freuden des Lebens. Das sind Dinge, die in die Sucht abkippen, wo Menschen süchtig werden. Also ganz viele Jugendlichen sind spielsüchtig. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber die kommen von diesem Computer nicht mehr weg. Und übers Internet sind dann andere, mit denen die zusammen dann irgendwelche Spiele spielen, Stunden, Tage, Nächte, die davon nicht mehr wegkommen. Ich denke das manchmal, ich bin ja viel unterwegs, ich sitze am Flughafen und dann 99 von 100, die um mich rumhocken, Mäusekino, machen irgendetwas mit ihrem Handy. Also 99 von 100. Und egal wie alt die sind. Und bei manchen siehst du irgendwelche Männchen hupsen oder dann sogar im Flugzeug neben mir ist da einer gesessen und hat Karten gespielt, also mit seinem Handy. Skat war das, oder, keine Ahnung, irgend so ein Kartenspiel hat er. Die ganze Zeit hat er Karten gespielt. Der Mensch, der kommt ja gar nicht mehr zum Nachdenken. Das ist wie eine Sucht oder Alkohol, Süchte, die da sind. Und da die Frage, ob wir das kennen. Da beginnt Gottes Wort in mir Fuß zu fassen. Ich merke, dass Gottes Wort an mir arbeitet. Und dann kommt das, was Jesus nennt. Dann kommen die Sorgen des Alltags. Vielleicht kommen die Nöte mit den Kindern oder die Schwierigkeiten mit den Eltern. Und dann noch die größeren Probleme am Arbeitsplatz, die Mitarbeiter, die Elternurlaub nehmen oder gar nicht da sind oder was weiß ich, was all das kommt, und es gibt vieles, was uns in Anspruch nimmt. Oder vielleicht auch Reichtum. Es ist ja unglaublich, wie sehr wir die Dinge annehmen, die irgendwo anders passieren. Also es war ja nicht zu fassen jetzt in diesem Wochenende. Black Friday, wer weiß denn, was das ist? Black Friday. Da musst du erst mal drüber nachdenken. Sind es jetzt da diese Jugendlichen, die immer so schwarz rumrennen? Der Black Friday. Ja, also unglaublich. Dann habe ich im Radio gehört, wie viele Milliarden das jetzt an einem Wochenende da einspült, und unglaublich. Geld regiert die Welt. Und das Umgehen mit dem Geld ist etwas, was auch hier Jesus nennt. Vor lauter, lauter haben, haben, noch mehr haben, der Nachbar hat es, ich will es auch. Da werden alle anderen Gedanken und Ideen, die werden einfach dann erstickt. Und letztlich ist es ja so, die Bibel sagt es uns, es sind immer so ganz einfache Wahrheiten, die aber sehr kompliziert sind. Am Ende kann dich nur eine Sache in Anspruch nehmen. Entweder Gott oder was anderes. Ist so ähnlich wie, entweder bist du für mich, du musst mir eigentlich gar nicht sagen, dass du gegen mich bist. Wenn du nicht für mich bist, bist du automatisch gegen mich. Was sagt die Bibel? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Wenn einer dich beherrscht, kann der andere keinen Platz mehr finden. Und es ruft Jesus uns zu und fragt, hey du, wie hörst du zu? Wer darf dich in Anspruch nehmen? Wem gehörst du? Wem gehöre ich? Und dann als Viertes, natürlich nennt er das gute Land. Das gute Land, die, die hören und es behalten in ihrem Herzen und Frucht bringen in Geduld. Das ist es, was Jesus will. Das ist es, was wir wollen, vielleicht oder wirklich wollen, zumindest sollen. Das ist es, was Jesus will, dass wir erkennen hier in diesem Beispiel. Dass es darum geht, dass unser Herz zu gutem Land wird. Damit Gottes Wort Wurzeln schlägt. Da gibt es so das schöne Lied, wo Gottes Wort Wurzeln schlägt, dass es wachsen kann, dass es blüht und dass es Frucht bringt. Jesus will, dass wir Gottes Wort so hören, dass wir es behalten, in uns tragen, begreifen, umsetzen, dass da was blüht in unserem Leben, damit andere neugierig werden. Ich meine, das ist doch das so. Das, im Prinzip, Gott sagt ja, es ist jetzt gar nicht so, du gehst hin und dann bringst du einen dazu, dass er zuhört, sondern Gott sagt, ich suche die aus. Wir sind dann Werkzeug. Wir sollen eher erkannt werden an der Liebe, wie wir miteinander umgehen, damit die neugierig werden, damit sie gezogen werden, wie du gebetet hast, gezogen werden. Darum geht's. Was hatte der? Das will ich auch kennenlernen. Ja, wollen wir das? Können wir auch fragen, geht das? Gelingt uns das? Kann man das überhaupt gutes Land werden? Ich habe es ja am Anfang gesagt, der Fels kann nicht sagen, ich werde Sand, aber wir Menschen haben die Chance. Das ist eine tolle Sache. Wir haben die Chance, an uns zu arbeiten, das zu verbessern. Und das, was ich fest glaube, ist, dass diese Veränderung, die geht nur dann, wenn wir wirklich ehrlich sind. Das hat bei mir dabei angefangen, dass ich bei dem Gleichnis nicht nur denke, ich bin Gruppe Nummer 4. Und ich habe das verstanden, als Jesus das seinen Jüngern erklärt hat, dass er das wollte. Sagt, schau mal, das ist ein Spiegel und jetzt guck mal da rein und erkenn dich in deinem jeweiligen Stadium und Moment. Und das ändert sich ja ständig. Und ich denke, wir müssen hier mit uns ehrlich werden, dass wir ehrlich sagen, ja Herr, es geht mir auch so, dass ich oberflächlich bin. Ich bin oft so wie ein Weg, wo Gottes Wort draufhält, liegen bleibt und dann kommt eine Versuchung des Satans und pickt es weg, obwohl es schon mal da war. Ja, Herr, ich bin auch wie dieser Fels. Ja, lass mich spontan begeistern in der Freizeit. Und wenn dann der Alltag kommt, die Belastung, der Druck, wenn es ernst wird, ja, dann wird es schwierig, auch mit meinem Glauben. Dass wir einfach zugeben, ja, Herr, wenn ich ehrlich bin, werde auch ich oft von meinen Sorgen erdrückt. Da müssen wir so nichts gegenseitig vormachen. Das denke ich manchmal. Wir wissen alle, dass wir das nicht haben sollen, die Sorgen. Da dürfen wir auch miteinander nicht so drüber reden, weil sonst merkt der andere selber, dass ich gerade in einer Patsche sitze. Da müssen wir einfach ehrlich sein. Also zumindest mal ehrlich zu uns selber, wo wir wirklich stehen. Weshalb sagt denn der Paulus, dass der Glaube ein Wettlauf ist? Das ist anstrengend, da schwitzt man, da denkt man, ich schaffe es nicht. Das ist für uns alle so. Ja, wir sind gläubig geworden, ja, Jesus hat uns aufgenommen, aber der Kampf, der Wettlauf geht weiter. Oder, dass ich zugebe, ja, dass ich auch so ein bisschen gern so diese netten Dinge des Lebens genieße. Ja, dass da Gedanken da sind auf Begierden, auf Süchte, die mich abhängig machen könnten. Und manchmal, ja, passiert es auch mir, dass diese Gier das andere überwindet. Das sind wir doch hier, wir sind doch alle nicht die, die es alle schon geschafft haben. Ich glaube, wir werden nur zu einem besseren Land, zu gutem Land, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, ehrlich zu Gott sind, miteinander sind und einfach dann auch sagen, Herr, das bin ich auch, so bin ich auch. Und ich kann dich nur darum bitten, dass du mir hilfst, das zu verändern. Dass du das umdrehst, dass es neu werden darf, dass alles anders wird. Schritt für Schritt, langsam, so wie ich es halt kann. Und das ist das, was uns hilft und was uns helfen kann, dass wir ehrlich werden in unserem Leben. Auch mit den felsigen Abgründen, auch mit den zertretenen Spuren, auch mit unseren Sorgen. Jesus hinhalten und ihn bitten, Herr, mach mich zum guten Land, damit dein Samenkorn auf mich fallen kann und aufgeht. Und das allein hilft, dass aus so einem Gottesdienst, aus dem Hauskreis, einer Freizeit, was auch immer, dass etwas wachsen kann, dass Frucht wächst. Wenn wir ehrlich sind, unser Leben hinhalten und bitten, Herr, mach mich zum guten Land. Und dann dürfen wir entdecken, dass Jesus gnädig ist. Er hat ja immer noch mehr von diesem Samen und sät aus. Die Kraft ist im Wort, die bleibt da drin. Es wird großzügig ausgesät und er sät weiter. Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, Alltag für Alltag, immer. Es geht nie aus. Das ist ein Trost. Wir wären mit unseren Kindern, mit unseren Nachbarn und Freunden nicht so geduldig, wie Gott mit uns ist. Es ist völlig wurscht, wie oft du stolperst, er hebt dich auf. Er bereit dich, wenn du bereit bist, hebt er dich wieder auf. Und er hat viel ausgesät. Wir haben viel zu entdecken. Und die Bibel gibt da eine Verheißung, dass der, der das Wort Gottes in Person ist, dass er dir hilft beim Wachstum, beim Gedeihen und dass er für Frucht Sorge trägt. Das hat schon allein damit zu tun, dass wir die Gabe des Geistes, des Heiligen Geistes erhalten haben, der in uns wohnt, der für diese Frucht, denken wir an Friedemanns Predigten, die drei. Genau darauf läuft es hinaus, dass wir diesen Raum schaffen für diese Früchte, die wachsen können. Was wir machen müssen, ja, wir müssen einfach bereit sein, unser Leben hinzuhalten mit dieser Bitte im Herzen, Herr, mach mich zu gutem Land. Und da wächst etwas. Was sagt Jesus? Und es bringt Frucht in Geduld. Das haben wir ja alle gar nicht. Das haben wir ja überhaupt nicht. Wann kommen jetzt endlich wieder mehr Leute, oder? Herr, bau doch Gemeinde. Geduld haben wir alle nicht. Bei uns ist es so, Frucht, säen, zupp, da steht die Pflanze. Das hätte man gern. Das ist so die Ungeduld in uns, das hätte man gern. Aber das sagt Jesus nicht, sondern Jesus sagt, dann wächst Frucht in Geduld. Nicht überfallartig, sondern brutal langsam. Das ist immer so. Also Gottes, sagt er, also meine Zeit ist nicht deine Zeit. Nicht irgendwo, also Gottes Zeit, die ist brutal langsam. Da betest du für was und dann bist du schon also kurz am Total aufgeben. Und wenn du denkst, also es ist nur noch eine Millisekunde Zeit, dann kommt Gott. Ganz am Schluss. Hätte doch vorher kommen können. Hätte man sich nicht so Sorge gemacht, ob er da ist. In Geduld. Und es dauert manchmal Monate, Jahre, Jahrzehnte. Ihr wisst, Rose, Jahrzehnte. Ganz viel lange Zeit, wo man schon längst aufgeben will. Aber er sorgt für Frucht, das verspricht er hier. Und Jesus lädt uns ein, hier einzustimmen, in der Hoffnung, in dem Vertrauen darauf, dass Jesus durch uns viel wachsen lässt, zu seiner Ehre, zum Heil der Menschen und auch zu unserer Freude, dass es am Ende alles gut ausgeht. Das ruft er uns zu. Geh nicht schnell zum guten Land, sondern schau in mein Wort wie ein Spiegel, seh dich da drin, sei ehrlich zu dir. Und dann gibt es eine Chance, dass du dich verändern darfst, in Geduld, ganz langsam, aber immer hin zur Frucht. Amen. Und ich bete noch. Ja, Vater, dein Wort trifft uns manchmal ja, wie dieses Schwert, das zweischneidig ist. Und wir danken dir dafür, dass wir dieses Wort haben dürfen, dass wir verstehen dürfen, was dein Wille für uns ist. Danke für deine Geduld mit uns. Hilf, dass wir auch Geduld haben mit diesem Samen, den du in uns legst. Ja, und gib uns Ohren, die hören. Lass uns mit dem Herzen hören, nicht mit dem Verstand. Lass dieses Wort wachsen in ein aufnahmebereites Herz. Vater, hilf du uns, dass wir mit den Anfechtungen, die da sind, dass wir ja, besser und besser damit umgehen, dir mehr Raum geben in unserem Leben. Segne uns hier heute Morgen durch deinen Geist, durch dein Wort. Amen.